Titans gefährliches Charisma. Nicht nur ich hatte mich auf das erste Zusammentreffen vorbereitet, sondern auch Titan. Bevor ich ihm eine offizielle Einladung zu einem Termin bei mir geben konnte oder ihn auch nur gesehen hatte, kam er bereits auf mich zu und passte mich auf dem Flur ab.
»Ah, hallo, Sie sind Frau Dr. Giebel, meine neue Psychologin. Ich bin Titan. Wann habe ich meinen Termin bei Ihnen?«
Ich hatte bis dahin noch nie einen Menschen getroffen, der beim ersten Kontakt derart selbstbewusst wirkte. Es erschien mir fast so, als wären wir seit vielen Jahren befreundet, nur dass ich an Amnesie litte und nur er sich daran erinnerte. Titan war eine Erscheinung. Groß, kräftig, langes glänzendes Haar mit Rotstich, das er zum Zopf zusammengebunden trug. Wie ein Wikinger, dachte ich. Titan war völlig angstfrei. Er sprach laut, stand immer und überall im Mittelpunkt und setzte sich vehement für seine Bedürfnisse ein. Wenn er verärgert war, führte er lange empörte Monologe, bei denen er sich nicht unterbrechen ließ. Die Mitarbeitenden des Allgemeinen Vollzugsdienstes beschwerten sich über sein forderndes Auftreten. Titans Sozialarbeiter spielte mit dem Gedanken, ihn abzugeben, weil er ihn so anstrengend fand. Es gab immer irgendeine Sache, wegen der Titan sich angegriffen fühlte und aufbrausend reagierte. Titan erlebte ich nie nachdenklich oder gar traurig. Er erzählte mir, dass der Arzt ihn zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus schicken wollte, weil er den Verdacht einer schweren Erkrankung habe. Titan war deshalb aber überhaupt nicht besorgt. Er zuckte mit den Schultern und sagte, »Ich kann nichts dagegen tun. Wenn ich krank bin und daran sterbe, dann ist das ebenso. Ich habe keine Angst vor dem Tod.« Er wirkte tatsächlich unberührt von der Möglichkeit, eine potenziell tödliche Diagnose zu bekommen. Letztlich stellte sich seine Symptomatik dann aber ohnehin als unbedenklich heraus. In der Therapie entfaltete er sich mit seiner gesamten schillernden, wortgewandten Spannbreite. Er brachte Flipcharts aus vorangegangenen Therapien mit und trug Erkenntnisse über seine Straftaten vor wie in einer professionellen Präsentation. Die Geschichten, die er aus seinem Leben erzählte, erinnerten mich an Doku-Soaps wie Familie im Brennpunkt oder Frauentausch. Ich fühlte mich auf eine oberflächliche Art von Titan gut unterhalten. Allerdings sprach er auch von den von ihm begangenen Sexualstraftaten so, als handele es sich um einen Ausflug zum Baggersee oder einen Einkauf im Baumarkt. Er erzählte der Reihe nach, was er wann, wie gedacht und getan hatte. Dabei schien Titan emotional überhaupt nicht von seinen Taten berührt zu sein. Er zeigte keinerlei Mitgefühl für seine Opfer. Als Hauptmotivation dafür, nicht erneut straffällig zu werden, äußerte er vor allem die Sorge um seine eigene körperliche Unversehrtheit. »Letztens ist mir eingefallen, dass es ja total dumm ist, eine Frau zum Oralverkehr zu zwingen. Wenn die mal so richtig zubeißen würde, hätte man einige Probleme. Ich verstehe bis heute nicht, warum das keine Frau bei mir gemacht hat.« Titan hatte auch immer neue Geschichten parat, die erklären sollten, warum er die Vergewaltigungen begangen hatte. Gleich beim ersten Gespräch gab er an, dass er seine erste Sexualstraftat aus Rache an einer Lehrerin begangen habe, die ihn in der Schule drangsaliert habe. Titans erstes Opfer war allerdings 16 Jahre alt. Wie konnte das Mädchen seine frühere Lehrerin sein? Als sich Titan mit diesem Widerspruch konfrontierte, sagte er, dass er sich nicht mehr ganz genau daran erinnern könne. Dann behauptete er, einen allgemeinen Hass auf Frauen entwickelt zu haben und deswegen zum Vergewaltiger geworden zu sein. Als ich fragte, wie er es geschafft habe, trotz dieses Hasses eine Frau zu heiraten, entgegnete er, dass er nicht alle Frauen verabscheuen würde, sondern nur arrogante Frauen. Auch Titans Erklärungen zum Tatgeschehen passten nicht mit den tatsächlichen Tathandlungen zusammen. Sein letztes Opfer, das er stundenlang im Auto herumgefahren hatte, bevor er es vergewaltigt hatte, sei ihm sympathisch gewesen, erzählte er mir. Warum hatte er die Vergewaltigung dennoch begangen? Ist Frauenhass tatsächlich eine Erklärung dafür, eine Frau zu vergewaltigen, deren Auto liegen geblieben ist? Oder zeigt dieses Geschehen es nur, dass Titan günstige Gelegenheiten nutzte, um aus dem Moment heraus seine Bedürfnisse zu befriedigen? Titans emotionale Unberührtheit zeigte sich unter anderem auch darin, dass er mir offen erzählte, er habe darüber nachgedacht, seine Straftaten zu verdecken, indem er seine Opfer tötete. Er hätte sie einfach verschwinden lassen können, indem er ihre Leichen an Schweine verfüttert hätte, erzählte er mir, und fügte hinzu, »Ich weiß auch nicht, warum ich das nicht gemacht habe.« Er zuckte dabei ratlos mit den Schultern. »Schweine fressen einfach alles, das habe ich damals schon gewusst.« Wenn wir uns die Merkmale aus der Psychopathie-Checkliste PCLR ansehen und mit dem abgleichen, was wir bis jetzt über Titan wissen, bekommt er in folgenden Bereichen jeweils 2 Punkte. Sprachliche Gewandtheit, oberflächlicher Charme, übersteigertes Selbstwertgefühl, Mangel an Reue oder Schuldgefühl, geringe Empfindungsfähigkeit, Herzlosigkeit, Mangel an Empathie, schwache Verhaltenskontrolle, weil er schnell aufbrausend wird, und ein Faktor, der bei Titan besonders herausstach und den ich noch beschreiben werde. Pathologisches Lügen. Dies ergibt einen Wert von weiteren 14 Punkten, sodass Titan mit den 18 Punkten aus dem Aktenstudium einen Summenwert von mindestens 32 Punkten hatte, was stark dafür sprach, dass er ein Psychopath war. Titan war sehr aktiv und seine Energiereserven schienen nie zu erlöschen. Er war meist im Haus- und Freistundenhof aktiv. Er reparierte kaputte Elektrogeräte, baute ein Gewächshaus, zog dort Gemüse und kleine Obstbäume heran und siedelte sogar tropische Schmetterlinge wie den indischen Admiral und das Tagpfornauge an. Anders als viele andere Untergebrachte hatte er keine Drogen- oder Alkoholprobleme. Dies war vor allem vor dem Hintergrund interessant, dass er ständiger äußerer Stimulation bedurfte und es ihm schwerfiel, sich in Ruhe in sein Zimmer zurückzuziehen. Andere Verwahrte, die dieses Problem ebenfalls hatten, ließen sich vom Arzt ein Opiatsubstitut verabreichen oder kifften regelmäßig. Titan gab jedoch an, noch nie in seinem Leben ein alkoholisches Getränk oder gar Drogen zu sich genommen zu haben. Das erschien mir schier unvorstellbar. Warum hatte er Alkohol noch nicht mal ausprobiert, so wie fast jeder andere Jugendliche oder junge Erwachsene? Titan beantwortete diese Frage mit einem Schulterzucken. Er habe nie das Verlangen danach verspürt und zudem bemerkt, wie sehr sich die Menschen in seinem Umfeld verändert hätten, wenn sie Alkohol zu sich nahmen. So habe er nie sein wollen. Vor dem Hintergrund seiner Straftaten und seiner Persönlichkeit dämmerte mir langsam, dass es Titan wichtig war, die absolute Kontrolle in verschiedenen Lebenssituationen und über andere Menschen zu bewahren. Die dämpfende Wirkung von Alkohol und anderen Drogen hätte aus Titans Perspektive die Gefahr geborgen, dass er nicht mehr schnell handlungsfähig gewesen wäre. In einem Leben auf der Flucht vor Polizei und Justiz hätte dieser Kontrollverlust fatal sein können. Andererseits war es durchaus möglich, dass Titan mich diesbezüglich angelogen hatte, denn Lügen und das Erzählen spannender, aber unwahrer Geschichten waren seine Spezialität. In den Akten fand ich keinen Hinweis darauf, dass Titan Drogen oder Alkohol konsumiert hatte. Es konnte jedoch sein, dass er auch die Gutachterinnen angelogen und man ihn einfach nie damit erwischt hatte. Titan liebte Autos, insbesondere Trucks und Sex mit Frauen. Ich konnte mir Titan sehr gut als Teilnehmer einer Reality-Show wie Big Brother oder dem Dschungelcamp vorstellen. Er hatte einen hohen Unterhaltungswert und würde sich in einer solchen Sendung sehr wohlfühlen, was er auch selbst oft betonte. In all den Jahren, in denen ich für Titan zuständig war, ereignete sich nicht ansatzweise irgendetwas, was ihm peinlich gewesen wäre. Wortgewandt fand Titan immer Erklärungen für sein unpassendes, lautes und dominantes Verhalten, für das sich andere Menschen im Nachhinein geschämt hätten. Die Wände seines Zimmers waren übersät mit Postern nackter Frauen. Ihm war es überhaupt nicht unangenehm, wenn man ihn dort aufsuchte und unweigerlich auf große Brüste und Landingstrips schaute. Als ich ihn danach fragte, wie er es finden würde, wenn ich Poster von nackten Männern in meinem Büro aufhängen würde, sagte er, dass ihn das nicht stören würde. Fotos nackter Frauen in meinem Büro würde er jedoch als Provokation auffassen und davon ausgehen, dass ich seine Reaktion testen wolle. Die Fotos in seinem Zimmer empfand er keineswegs als Zumutung für weibliche Mitarbeitende der Einrichtung. Es sei schließlich seine Privatangelegenheit, mit welchen Bildern er seinen Raum ausstatte. Im Umgang mit mir und anderen Mitarbeiterinnen der Einrichtung war Titan dennoch respektvoll. Meine Kolleginnen und ich erlebten ihn nie anzüglich. Er hatte keinen seltsamen Blick, mit dem er einen anstarrte oder einem heimlich hinterher schaute, sondern er behandelte Mitarbeiterinnen genauso wie Mitarbeiter. Kameradschaftlich, gesprächig und offen. Ich hörte auch nie von anderen Verwahrten, dass sich Titan in sexueller Weise über Mitarbeiterinnen geäußert hätte. Anders als die meisten Untergebrachten blieb er bei Beamten des Allgemeinen Vollzugsdienstes beim förmlichen Sie, auch wenn manche von ihnen ihn duzten. Titan mochte es, über sexuelle Themen zu sprechen, wirkte dabei aber nicht anzüglich. Er erzählte mir von einer Dokumentation über einen Flatrate-Puff, die er gesehen habe. Kunden könnten dort für eine Flatrate von 99 Euro so viel Alkohol trinken und so oft mit unterschiedlichen Sexarbeiterinnen schlafen, wie sie wollten. Das System rentierte sich nur, weil die Kunden infolge des hohen Alkoholkonsums nicht so lange durchhielten. Titan war fasziniert von diesem Geschäftskonzept. Gleichzeitig war er sich sicher, dass er, wenn er als Frau geboren worden wäre, als Prostituierte oder Pornodarstellerin sein Geld verdient hätte. Er empfand Sexarbeit als leicht verdientes Geld für Frauen. Männliche Pornodarsteller hätten es hingegen schwer, weil sie ihre Erektion halten und auf Kommando zum Höhepunkt kommen müssten. In diesen Äußerungen Titans offenbarten sich gleich mehrere Eigenschaften eines Psychopathen. Das Bedürfnis nach Stimulation, hier in Form von Sex mit mehreren Geschlechtspartnern und unter anderem vor laufender Kamera. Ein Mangel an Empathie, in diesem Fall für Sexarbeiterinnen und Pornodarstellerinnen, und die für Psychopathen typische Gefühlsarmut, die sich darin äußerte, dass Titan sexuelle Dienstleistungen rein rational als mögliche Einkommensquelle betrachtete, ohne die emotionalen Auswirkungen zu beachten. Titan erzählte mir stolz, dass er zum jährlichen Sommerfest der Einrichtung Prominente einladen könnte. Sein Bruder sei mit einer Schauspielerin, Fabienne, verheiratet und habe zwei Kinder mit ihr. Sie würde sicher mit ihren Freundinnen ebenfalls jung, schön und prominent zum Sommerfest kommen, wenn er sie einladen würde. Ich empfand diese Geschichte als sehr unglaubwürdig und googelte Fabienne. Ich fand keinerlei Informationen darüber, dass die Schauspielerin verheiratet sei oder Kinder habe, sondern im Gegenteil, als kinderloser Single noch auf der Suche nach einem passenden Partner sei. Also hatte Titan mal wieder eine spannende Geschichte erfunden. Als ich ihn damit konfrontierte, reagierte er gelassen. Vielleicht sei sein Bruder inzwischen nicht mehr mit Fabienne zusammen. Er habe schon länger keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt. In diesem Zusammenhang sprach ich Titan auf seine Neigung zum Fabulieren an und fragte ihn, warum er sich solche Geschichten ausdenke. Er starrte mich an und sagte, »Mir wurde schon so oft vorgeworfen, dass ich Lügen verbreiten würde. Ich weiß nicht, warum andere Menschen mir das immer wieder andichten wollen. Ich erzähle nur das, was mir tatsächlich passiert ist. Deswegen habe ich mir angewöhnt, Beweise für meine Erlebnisse zu erbringen. Mich ärgern diese falschen Anschuldigungen.« »Vielleicht schmücken Sie die Geschichten weiter aus und mögen die Reaktion Ihres Gegenübers darauf«, entgegnete ich. »Ich schmücke nichts aus, sondern erlebe alles genauso, wie ich es berichte. Ich brauche von anderen keine Aufmerksamkeit. Mir ist es nicht wichtig, was andere von mir denken.« Ihnen war es anscheinend aber schon wichtig, mir davon zu erzählen, dass Sie prominente Frauen zum Sommerfest einladen könnten. »Warum auch nicht?« »Ich kann das möglich machen, wenn ich will, und die anderen Männer würden sich sicher freuen«, sagte Titan und warf mit einer scharfen Kopfbewegung seinen Zopf nach hinten über die Schulter. Zum Sommerfest kam keine Schauspielerin. Ich fragte Titan im Laufe der Therapie einmal, ob er früher oder aktuell darüber nachgedacht habe, Vater zu werden. Titan verzog fast unmerklich seine Unterlippe und antwortete, »Ich wollte nie Vater werden. Ich möchte mein Kriminalitätsgen nicht an meine Kinder weitergeben.« »Sie denken, dass Sie ein Kriminalitätsgen haben? Wie kommen Sie darauf?«, fragte ich erstaunt. »Mein Vater war kriminell und ich bin es auch. Ich glaube, dass man einen Hang zum Begehen von Straftaten vererben kann. Ich habe sicher dieses Kriminalitätsgen und würde es an meine Nachkommen weitergeben. Deshalb wollte ich nie eigene Kinder zeugen. Sie würden wahrscheinlich ein ähnliches Leben führen wie ich und oft inhaftiert sein.« Ich war erstaunt über Titans Einsicht, dass es wahrscheinlich besser sei, seine Gene nicht weiterzugeben. Dies erschien mir unerwartet verantwortungsvoll. Ein paar Monate später ging plötzlich das Gerücht um, dass Titan während der Verwahrung ein Kind gezeugt habe. Tatsächlich bekam er in der Einrichtung manchmal Besuch von verschiedenen Frauen. Die Besuchstermine fanden in einem Raum statt, der nicht durchgängig bewacht wurde. Eine dieser Besucherinnen brachte später eine Tochter zur Welt und gab an, dass Titan der Vater sei. Titan zeigte sich mir und den anderen Mitarbeitenden der Einrichtung gegenüber empört über diese Anschuldigung. »Ich habe nie etwas mit dieser Frau gehabt«, er verzog angewidert das Gesicht. »Die Frau ist völlig krank und will mir ein Kind anhängen. Sie hat schon vier Kinder von verschiedenen Männern. Mit so einer Person habe ich doch nichts. So eine Frau würde ich nie anfassen. Ich werde einen Vaterschaftstest machen, um diese falschen Anschuldigungen gegen mich aus dem Weg zu räumen.« Titan wirkte sehr überzeugend. und ich konnte mir nicht vorstellen, dass er im regulären Besuchsraum mit irgendeiner Frau Sex gehabt haben könnte. Die Mitarbeitenden des Allgemeinen Vollzugsdienstes waren zwar nicht durchgängig anwesend, aber sahen zwischendurch doch immer mal nach dem Rechten. In dieser Zeit ein Kind zu zeugen, wäre schon sehr abenteuerlich gewesen. 2 Monate später passte mich Titan auf dem Flur ab.
»Haben Sie schon die neuen blauen Schmetterlinge im Gewächshaus gesehen? Die habe ich ausgesucht. Übrigens habe ich das Ergebnis des Vaterschaftstests bekommen. Ich bin der Vater des Kindes.«
»Wirklich? Wie kann das sein?«
»Ja, das frage ich mich auch. Ich hatte ja nur Oralverkehr mit der Frau. Wahrscheinlich hat sie mein Sperma aufgehoben und es sich dann später eingeführt. Sie wissen doch, so wie es damals bei Boris Becker in der Besenkammer war.«
Ich runzelte die Stirn. Diese haarsträubende Lüge ist wieder mal typisch für Titan, dachte ich, und hakte nach. »Aber Sie haben mir gegenüber doch ganz klar gesagt, dass Sie nichts mit der Frau gehabt hätten.«
Titan antwortete, »Ja, stimmt ja auch. Ich habe gesagt, dass ich nie mit der Frau geschlafen habe und dass es deswegen nicht möglich ist, dass ich ein Kind mit ihr gezeugt haben soll.«
Titan konnte bedenkenlos und sekundenschnell die Geschichte so verändern, wie sie für ihn passte, was eine typische Eigenschaft von Psychopathen ist. Ich fand es interessant, dass mich Titans Lügen kaum störten. Aufgrund seines hohen Psychopathiewerts rechnete ich eigentlich fast immer damit, dass er Geschichten erfand und ausschmückte. Trotzdem hatte ich nicht den Eindruck, dass Titan versuchte, mich hinterhältig zu manipulieren. Er wirkte auf mich kumpelhaft und unterhaltsam. Ich konnte nachvollziehen, warum die Frauen zu ihm ins Auto gestiegen waren, obwohl sie das normalerweise nicht tun würden. Er wirkte nicht wie ein schmieriger, unheimlicher Vergewaltiger, sondern eher wie ein etwas prolliger, aber netter Mann, der keine Schwierigkeiten hatte, Frauen kennenzulernen und ein aktives Leben führte. Titan gelang es besonders gut, den Anschein von Normalität zu wahren. Und gerade deswegen war er so gefährlich. Ich konfrontierte Titan damit, dass er aufgrund seines Kriminalitätsgens doch eigentlich keine Kinder haben wollte. Er entgegnete, ja, das wollte ich auch nicht. Aber jetzt ist es eben doch so gekommen.